das Charakteristische an Punk ist, dass Punk nicht unbedingt über Klang oder über Musik definiert wird, sondern Punk ist erst einmal ein interessantes und gefährliches Label, weil in sowjetischen Medien wird über Punk äußerst negativ berichtet und das hat so einen Ruf von besonderes, schlimmer Form von Rockmusik zu sein, während quasi normal Rockmusik ihre Nischen hat und vergleichsweise harmlos aus Hass betrachtet wird. Also es gibt in den 70er Jahren lange Zeit keine große Hetzkampagnen wie früher gegen Beatles in Sowjetunion über Rockmusik. Und auf einmal schreiben sowjetische Zeitungen, es gibt eine neue Verfallserscheinung der bürgerlichen Kultur im Westen und da sind Leute, die alle moralischen Grundsätze nicht beachten. Punks werden in sowjetischen Medien ständig in einem Atemzug mit Neonazis genannt, wird immer gesagt, sie tragen Hakenkreuze. Wer sich Punk nennt, hat natürlich erst einmal ein sehr gefährliches Image. Allein die Bereitschaft, sich selber Punk zu nennen, ist wesentlich wichtiger, als dass jetzt die Musik so ähnlich klingt wie tatsächlich jetzt Sex Pistols oder Ramones. Sowjetische Punks haben wieder den typischen Punk-Outfit, weil damit kann man eigentlich in der Sowjetunion keine zwei Schritte vor der Tür machen mit Iro oder also man kann vielleicht ein paar Stecknadeln in Lederjacke stecken, aber so diese ganzen subkulturellen Outfit zu tragen, ist einfach nicht möglich. Sie haben nicht unbedingt den ähnlichen Sound, sie haben aber in ihren Texten dieselbe Haltung, die man auch bei ihren westlichen Vorbildern vorfindet. Und das ist im Rahmen von sowjetischer Rockmusik wichtiger. Man muss sagen, russischer Rock hat immer Image gehabt, Text ist wichtiger als Musik, deswegen auch weißt du, sowjetische oder postsowjetische Rockbands schwer im Westen Fuß zu fassen, weil dort versteht man dann halt Text nicht und Musik war dann immer ein bisschen zweitrangiger.
Kann man das auch auf den Punkrock übertragen? Ist ja. Textlastiger?
Ja, definitiv.
Mhm. Im Sinne des Ostblocks spielt die Sowjetunion ja eine Sonderrolle. Erstens ist sie sozusagen der Mittelpunkt des Ostblocks und das alles bestimmende Gewicht und zweitens ist es ein unglaublich riesiges Land. Noch heute ist Russland riesig, aber als Sowjetunion war es ja allunionsmäßig betrachtet auch noch wahnsinnig international innerhalb der Sowjetunion. Wie hat denn das sich auf den Punk übertragen, beziehungsweise wie divers war denn Punk in dieser riesigen Sowjetunion?
Es gab einige Punkbands in baltischen Republiken, die wurden aber in restlichen Sowjetunion vergleichsweise wenig rezipiert. Die waren auch nicht russischsprachig, die spielten zum Beispiel in Estnisch. Deswegen kann man sagen, um sowjetunionweiten Rezeption zu erleben, musste man schon was auf Russisch machen. Deswegen kann man fast schon so von mindestens zwei getrennten Geschichten der sowjetischen Punk reden. Also einmal von diesem Punk in baltischen Republiken, wo es tatsächlich vergleichsweise mehr Freiräume gab. Dann gab es noch fast parallele Entstehung von Punk an zwei räumlich sehr weit voneinander getrennten Orten. Einmal in Leningrad, wo sich eine Band gründete mit Namen Automatischeski Udeltvoriteli, also automatische Befriediger, das ist eigentlich nur russische Übersetzung von Sex Pistols. Der Gründer dieser Band hieß Andrei Panov. Er kam aus einer richtig bildungsbürgerlichen intellektuellen Familie. Sein Vater war sehr bekannter Ballettfachmann. Er hat schon eher so einen nach außen getragenen provokativen Image gepflegt, hat auch einige schockierende Aktionen bei seinen Auftritten gebracht. Er hat zum Beispiel im Publikum uriniert manchmal. Etwas später entstand ein weiteres Pool an Punkbands in Sibirien, also sehr, sehr, sehr weit von Leningrad entfernt, fast an ein anderer Kontinent, ne, auf den asiatischen Teil von Sowjetunion, wo in Omsk Jegor Letov und seine Band Gajdanska Barona sibirische Punk fängt so ab Anfang 80er an, was sibirischen Punk auszeichnet, dass dort äußere Provokation relativ geringe Rolle spielt. Aber dafür würde ich sagen, ist das ein Versuch, Punk eben als inhaltliche Provokation aufzufassen, was man schon daran sieht, dass die sibirischen Bands, und das war so ein Konglomerat an befreundeten Leuten, die immer wieder neue Seitenprojekte aufgemacht haben. Sie gaben sich meist ziemlich provokante Namen, zum Beispiel der Vorläuferband von Гражданская оборона hieß Посев. Und Посев ist, das heißt auf Russisch eigentlich Saat, aber das war damals in Sowjetunion auch bekannte antisowjetische, im Ausland verlegte ausländische Zeitschrift, wo sowjetische Bürger wussten, es gibt einen sowjetischen Exilverlag. Viele Bands der sibirischen Schule haben schon auf Ebene von Bandnamen versucht, Message zu transportieren, wir sind gefährlich, wir sind nicht harmlos. Andere Leute in der Rockmilieu werden darauf legten zu zeigen, wir sind harmlos und unpolitisch, haben sibirische Punks sich extra politische Namen gegeben, auch ohne dass sie jetzt politische Inhalte geteilt haben. Das war dieser Name vom Verlag. Darauf kamen sie nicht, weil sie irgendwie mit diesem Verlag sympathisiert haben, sondern weil das einfach Provokation war. Mhm. Und deswegen würde ich sagen, so sibirische Punk hat Provokation eher inhaltlich aufgefasst. Bald haben sich die Punks aus Omsk mit Gleichgesinnten aus Tümen, einem anderen sibirischen Staat, zusammengeschlossen. Und dann kam auch Novosibirsk dazu und diese drei Städte, Omsk, Tümen, Novosibirsk, die bilden halt die Zentren von sibirischer Punkschule.
Im Kaukasus oder in Zentralasien, also so Kirgisistan oder Usbekistan, das ja heute eigene Staaten sind, aber damals ja zur Sowjetunion gehört haben, hat es da sowas auch gegeben? Weißt du da was?
In Georgien gab es ein paar Punkbands, aber von denen weiß man heute nur wenig. Die wurden auch außerhalb von Georgien wenig rezipiert. In Zentralasien gab es bis Ende der Sowjetunion keinen Punks, außer einige Leute im Kasachstan, die dann an gesamtsowjetische Punk-Szene sich beteiligt haben, aber die waren dann auch russischsprachig. Also zumindest ist mir nichts bekannt von usbekischen oder kasachischen oder kirgisischen Punk. Es gab in Ukraine, aber auch etwas später Punk-Bands, aber wie gesagt, die bekanntesten und die frühesten Punk-Bands sind in Baltikum, in Leningrad und in Sibirien entstanden. Später kommen Georgien und Ukraine dazu.
Jetzt hast du gesagt, dass der Staat die Presse relativ schnell als Staatsfeinde ausgemacht hat, ne? Und besonders gefährlich für die Gesellschaft stigmatisiert hat. Das ist ja kein Alleinstellungsmerkmal der Sowjetunion, das ist in der DDR auch passiert. Die sind stark verfolgt worden und vielleicht auch damit einherging eine Politisierung, eine Auseinandersetzung mit dem Staat, der da so repressiv ist. Wie waren das in der Sowjetunion? Waren diejenigen, die da sich, also entweder dem Äußerlichen nach oder aber, wie du es anhand der sibirischen Vertreter geschildert hast, eben so mutwillig durch Pose und Namen für ihren Kram. Wie haben die auf diese Staatsrepressionen reagiert?
Man muss sich das so vorstellen, öffentlich beschimpft, also in Medien werden vor allem die westlichen Punks, dass es in Sowjetunion überhaupt solche Leute gibt, wird schlicht verschwiegen bis 87. 86 ungefähr. Mhm. Und dann kommt so Debatte auf, in Sowjetunion gibt es auch so etwas wie Punker-Subkultur und wie geht man damit um? Das heißt, die Repressionen laufen eher stillschweigend, ohne dass die Öffentlichkeit davon viel mitbekommt. Am härtesten waren von Repressionen tatsächlich sibirischen Punks betroffen. Ihre Provokation ist aufgegangen, könnte man sagen. Also zum Beispiel wurde Jegor Lertow im Herbst 85 zwangspsychiatrisiert. Von Ende 85 bis März 86 war in Psychiatrie und er hat diese Zeit so einem Gründungsmythos gemacht für weitere sibirischen Punk. Er war auch ziemlich stolz drauf und hat natürlich die Geschichte sehr ausgeschmückt. Also er zum Beispiel behauptet in Interviews, dort wurden zwangsweise Medikamente gegeben, was nicht stimmte. Das hat sein Bruder später klargestellt. Aber auf jeden Fall war das schon eine gewisse Form von Anerkennung, dass Staaten so ernst nimmt, weil sonst war das eine Bekämpfungsmethode für politische Oppositionelle. Also Zwangspsychiatrisierung hat man ansonsten nie gegen Musiker verwendet, sondern gegen Dissidenten, Regimegegner. Und in Punks in Tümen wurden damit konfrontiert, dass man sie zum Beispiel reihenweise aus Komsomol, also dem Jugendverband, ausgeschlossen hat. oder dass sie Schwierigkeiten im Beruf, die waren auch ein bisschen älter, bekommen haben. Ein Mitstreiter von Letov, der eigentlich aus gesundheitlichen Gründen nicht zur Armee durfte, wurde schnell einberufen und nach Kasachstan geschickt, um dort zu dienen. Und das haben die sibirischen Punks zu einem immer einen Anlass genommen, stolz zu sein, dass sie die einzigen Musiker sind, die man tatsächlich so ernst nimmt und bekämpft und sie nicht einfach mit Polizei, sondern auch mit KGB bekämpft werden. Also in Tümen wurden Punk auch von KGB verhört im Zusammenhang mit ihren Auftritten. Und natürlich waren die sibirischen Punks lange Zeit betont antisowjetisch. Sie haben Sowjetunion immer wieder in ihren Liedern mit Faschismus verglichen. Und das hat sich aber schnell geändert, als Sowjetunion dann zerfiel. Ab da finden sie, merkte sibirischen Punks, man kann mit Antisowjetismus gar nicht mehr provozieren. Das wird zu einer neuen herrschenden Ideologie. Und ab da sind sie, haben viele von denen angefangen, mit Sowjetnostalgie zu provozieren. Also Letov zum Beispiel oder ein anderer bekannter Akteur dieser Szene, Черный Лукич, waren später gerade dafür bekannt, dass sie betont sowjetnostalgisch, sowohl in ihren Interviews als auch in ihren Texten auftraten.
In mancher Beziehung dann später auch nochmal noch einen Schritt weiter gegangen. Letov, soweit ich weiß, hat sich ja so panslawistisch bewegt, so in fast rechten Kreisen. Und zumindest dem eigentlich westlich geprägten Punk dann echt ganz schön was entgegengesetzt. Wie waren die Vernetzungen von Protagonisten dieser Punkszene quer durch die Sowjetunion? Gab es da Verbindungen zwischen beispielsweise Moskau, Novosibirsk, Leningrad?
Sibirische Punks haben Leningrader Punks nicht unterlich gemocht. Die Verbindung von sibirischen Punks ist relativ schnell entstanden, als mit Perestroika die ersten Rockfestivals kamen und man hatte Möglichkeit, doch eingeschränkte Öffentlichkeit aufzutreten. Und dann haben sie schnell zueinander gefunden. Die beiden Fragen, die du gestellt hast über Politik und über Vernetzung, lassen sich sehr gut daran illustrieren, dass beim ersten Rockfestival in Novosibirsk hat sich Letov nicht nur mit Janka, die du am Anfang gespielt hast, kennengelernt. Er hat auch mit anderen Mitstreitern aus anderen Städten sich eine unvergleichliche Provokation geleistet. Ein Band kam nicht und man musste irgendwie Programm füllen. Und die haben sich gemeldet. Die Organisatoren wussten nicht, wer die Leute sind, haben gesagt, sie können auftreten. Dann kamen sie auf die Bühne und haben sie selber als Band Adolf Hitler angekündigt. Und haben es geschafft, tatsächlich fast 20 Minuten, glaube ich, durchaus antifaschistische Lieder zu spielen. Allerdings war natürlich so eine Bandname eine Provokation, sondern das Gleiche. Und man hat dann mitten im Auftritt einfach Strom abgeschaltet. Und das ist so ein Gründungsmittel des sibirischen Punks. Sie mussten sofort danach einfach fliehen. Also Letov und Janka waren danach lange Zeit einfach so Bonnie und Clyde-mäßig auf der Flucht durch die ganze Sowjetunion und haben in verschiedenen Städten in Privatwohnungen oder in Kellern gespielt und ihre Kassetten da gelassen. Und nach dieser Tour waren sie erstens bekannt und zweitens natürlich vernetzt mit vielen Gleichgesinnten. Frage nach der Politik. Also Letov war einer der Gründungsmitglieder der Nationalbolschewistischen Partei von Schriftsteller Eduard Lemonov. Er selber hat diese Partei eher so linker Flügel, also er war auf jeden Fall Sowjetnostalgiker, aber kein, also er war zum Beispiel im Gegensatz zu vielen anderen Nationalbolschewisten kein Antisemit. Und innerhalb von dieser Nationalbolschewistischen Partei stand er für Bolschewismus, aber zum Beispiel in Tümen, da war Situation etwas anders, da war wichtigste Band Instrukcija po Vyzhivaniu, Anleitung zum Überleben. Und in dieser Band gab es einmal Dichter Miroslav Nemirov, derselbe trat nicht auf, er konnte nicht weder singen noch spielen, aber er hat die Texte geschrieben. Und es gab den Sänger Roman Neumoev. Und während Miroslav Nemirov ein Lied geschrieben hat, einen Bullen töten, um Knarre wegzunehmen, hat Nemirov, der später tatsächlich immer nationalistischer wurde und auch bis heute sehr aktiv ist in so nationalchristlichen Kreisen, aus diesem Text umgeschrieben und dann hieß es in der neuen Vision, einen Judentod, um Pistole zu kaufen. Danach hat der Autor des ursprünglichen Textes, Miroslav Nemirov, die Band verlassen. Und Instrukcja po wyżywaniu war im Gegensatz zu Letow nicht sowjetnostalgisch, sondern tatsächlich monarchistisch und sehr nah an russisch-orthodoxer Kirche irgendwann. Wobei sie heute auch noch bei christlichen Festivals auftreten, aber einiges an ihrer Punk-Tradition noch tatsächlich behalten haben. Mhm. Und fast alle Akteure des sibirischen Punks waren in den 90er Jahren in Opposition zu Jelzin, aber halt mit etwas unterschiedlichen Akzentuierung. Also Letow stand für Sowjetnostalgie, Roman Neumoev stand für Monarchismus und konservative Christentum. Und eine andere Band, auch aus Tümen, Kooperativ Nishtyak, Genossenschaft Highsein, hat sich immer mehr vom Punk eher so Richtung Gothic oder Industrial entwickelt. Und sie waren ja so esoterisch verspielt neoheidnisch. Bei denen wusste man immer nie, wie ernst sie das meinen. Aber sie traten oft vor einschlägigen politischen Projekten auf. Also man kann sagen, ganze sibirische Punk beteiligte sich an dieser Querfront-Opposition, weil in den 90er Jahren sah das politische Spektrum so aus, es gab pro-westliche Ultraliberale und es gab linksnationalistisches Querfront-Bündnis. Zum Beispiel gab während des Wahlkampfes in den 90er Jahren so ein Projekt Ruski Paryf, russischer Durchbruch, und da trafen sich fast alle sibirischen Punks, die damals noch lebten, wieder und haben Wahlkampf gegen Jelzin gemacht. Das hat natürlich sibirischen Punk gerade im Westen sehr in Verruf gebracht.
Wir sind im Gespräch über Punk in der Sowjetunion mit Jewgeni Kasakow und mich interessiert mal, ich vergleiche das mal ein bisschen mit der DDR, ne, weil da manche Parallelitäten ja auch existieren, ganz anders als in anderen osteuropäischen Ländern, Polen oder Jugoslawien oder weiß der Teufel was, wo das sehr viel liberaler war und Bands sowohl auftreten als auch produzieren konnten und auf staatlichen Labels Tonträger von Punkbands veröffentlicht worden sind. Wie war denn das in der UdSSR? In der DDR ist ja so gegen Ende der 80er Jahre dann so eine Art Aufweichung von Linien erfolgt. Man hat gemerkt, das ist eine Jugendkulturströmung, der man sich nicht endgültig verschließen kann nach all der Zeit und hat Bands quasi zugelassen und die auch auf Amiga veröffentlichen lassen. Du hast schon Perestroika-Zeit angesprochen. Gab es sowas in der Sowjetunion auch?
Ja, natürlich. In Perestroika fiel Zensur nach und nach weg. Es wurde auf einmal möglich, tatsächlich in der Öffentlichkeit Punk-Outfit zu tragen. Und ja, viele Rocker haben auch die Möglichkeit genutzt, bei staatlichen Labels Platten zu veröffentlichen, aber für sibirischen Punk zum Beispiel war das nie eine Option in der Sowjetunion gewesen. Sie haben auch richtiges Kult um ihre Aufnahmenqualität gepflegt. Also man hört meist, dass es schlechte Aufnahmetechnik ist. Ja. Und teilweise war die ganze Album so aufgenommen, dass Letow alleine saß und nach und nach jede Partie spielte und dann wurden die Aufnahmen zusammengeführt und bestenfalls kamen ein paar Mitstreiter später noch dazu. Das wurde dann alles zusammengefügt. Ja, Konzertauftritte wurden natürlich immer häufiger. Veröffentlichungen bei staatlichen Labels haben Punk sehr vermieden. Und Letow hat sogar seine Band extra so benannt, dass man die Aufnahmen ohne weiteres nicht veröffentlichen könnte, weil er hat seine kurz vor Ende der Sowjetunion Gravdanska Baronofiu aufgelöst erklärt und die Autorenrechte gehörten dann ein Nachfolgeprojekt, der einen selbst zu einem Namen trug. Deswegen jeder Label, der das diese Musik verwenden würde, müsste dann diesen Namen irgendwo abdrucken. Das würde dann Verbreitung der Platte einschränken.
Mhm. Ein bisschen was anderes als der Bandname Kino zum Beispiel. Du hast ja dich sehr ausgiebig mit der, und das merkt man ja auch, ich habe hier so ein Universum angepiekst, ja, und wir könnten wahrscheinlich noch Stunden weiter erzählen. Du hast ja in deiner Untersuchung dich der Breite ausgeliefert. Gab es Dinge, die du ausgegraben hast, wo man vorher noch gar nichts von wusste? Also hast du sozusagen zutage gefördert, was der Untergrund bis vor kurzem noch für sich behalten hatte?
So würde ich das nicht sagen. Es sind einfach so Sachen, die früher immer wieder von einem Buch über Punk ins andere abgeschrieben wurden. Zum Beispiel, was Letow in Interviews erzählt hat über seinen Aufenthalt in der Psychiatrie, wurde immer wieder zitiert. Aber inzwischen hat sein Bruder, auch sehr bekannter Musiker, Sergej Letov, seine Erinnerungen verfasst. Und da kann man eigentlich nachlesen, so dramatisch war es dann doch wohl nicht. Und man kann schon aufzeigen, wie solche Mythen nach und nach entstehen und zu Image dieser Musiker beitragen. Ich glaube, man kann inzwischen auch genauer nachzeichnen, wie diese Politisierung vor sich ging und wie einzelne Akteure dann nach und nach in eine oder andere politische Richtung gingen und dadurch natürlich die Szene sich auch stark veränderte. Ich glaube, man kann inzwischen diese Bands anderes sprechen als vorher, als einfach ihre eigene Narrative vorgeherrscht haben, und sie sind natürlich sehr stark mystifizierend gewesen. Sie hatten schon Anspruch, gefährlich zu sein, und haben diesen bei allen ihren Erzählungen immer diese Seite betont, wie sie Repression erlebt haben und was für Schwierigkeiten sie hatten. Man muss natürlich auch sehen, sie hatten auch immer wieder irgendwelche Wege gefunden, an die Aufnahmetechnik zu kommen, und natürlich ist die Geschichte von sibirischen Punk auch nicht einfach nur Geschichte von Repression und Verfolgung.